Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Und Interview heißt, ich habe eine Gesprächspartnerin hier bei mir im Termin sitzen. Und es ist wirklich ein hochspannendes Thema, das wir heute anreißen werden. Zumindest war ich bisher immer nach jedem Gespräch mit ihr fasziniert, was sie denn alles macht. Ich habe da Sophisticated Simplicity. Ein kleiner Zungenbrecher für mich. Ihr wisst, ich verhaspel immer wieder, aber was verspricht denn das Ganze? Die erste Adresse für ganzheitliches und wertebasierte Geschäftsmodellentwicklung. Und das Ganze bezogen auf künstliche Intelligenz. Und das noch mit dem Nachsatz AI Ethics by Design. Also wir reden von KI-Strategieberatung, wertebasiertes Business Development, zertifizierte KI-Trainings und so vieles mehr. Und jetzt bin ich schon gespannt, was die Sabine Singer dazu zu sagen hat. Herzlich willkommen, Christi.
Grüß dich, Markus, und grüß in Tirol.
Sabine, du bist ja aus meiner Sicht kometenhaft erschienen am Tiroler KI-Markt. Auf einmal warst du da, aber richtig. du hast eine hochspannende Vita. Wie ist denn das gekommen? Also was war der bisherige Weg? Was hat dich zur künstlichen Intelligenz gebracht und was hat dich zur Sophisticated Simplicity gebracht?
Ah, das ist eine tolle Frage. Also ich bin seit mehr als 30 Jahren im deutschsprachigen Raum unterwegs und einfach gesagt, ich übersetze komplexe Technologie in Mehrwert für Unternehmen und Menschen. Das heißt, ich habe Innovationsprojekte gemacht, ich mache Digitalstrategien und ich war immer vorne dran am Lernen. Und wenn eine neue Technologie gekommen ist, dann war es meine Aufgabe, mir zu überlegen, was nutzt das denn jetzt den Menschen? Wem nutzt das wie? Und praktisch die Übersetzungsarbeit geleistet, wie können wir jetzt diese Technologie für uns möglichst sinnstiftend einsetzen? Ja? Was tun wir nicht? Das ist ja immer eine wichtige Frage. Nicht nur, weil man jetzt einen Hammer hat, ist alles ein Nagel, sondern wir müssen uns anschauen, was haben wir für ein Thema und wie können wir die neue Technologie so einsetzen, dass sie sinnstiftend und wertgenerierend fürs Unternehmen ist und auch passt fürs Unternehmen. Und da hat sich halt ein bisschen herausgestellt, dass ich ein bisschen eine Gabe dafür habe, hochkomplexe Technologie so zu erklären, dass, ich sage immer, normale Leute, ja, die mit ihrer eigenen Kompetenz daherkommen, die müssen nicht genau verstehen, was jetzt da in den Systemen wirklich vorgeht. Die wollen einfach nur wissen, was nutzt man das und was kostet es und was bringt es. Und da ich gerne in Metaphern spreche und da ich mit meinem Herzblut mir immer schon vorgenommen habe, wichtig ist, dass der Kunde das Gefühl hat, er hat eine individualisierte Lösung und er hat jetzt wirklich für sich den Nutzen erkannt, heißt das halt, dass du im Prinzip ein und dasselbe Thema stakeholder-spezifisch gezielt kommunizieren kannst. Und ich glaube, das kann ich ein bisschen. Und das habe ich 30 Jahre gemacht und letztendlich war ich dann irgendwann einmal im Management von einem großen international tätigen Konzern, der Softwareentwicklung gemacht hat, große Digitalisierungsprojekte gemacht hat, auch mit dem Schwerpunkt Qualitätssicherung. Das heißt, wir haben auch viele Software-Tester gehabt und war dort im Management und habe während der Zeit, das war gerade die Corona-Zeit, weil lebenslanges Lernen ist natürlich in meinem Job ganz, ganz wichtig gewesen. Und da habe ich ein Postgraduate-Diploma gemacht am MIT und an der Columbia Business School, 2 Jahre lang. Und unser Abschlussprojekt hat darin bestanden, eine komplette Digitalstrategie für ein Multisided-Plattform-Business zu erstellen. Und das war unser Abschlussprojekt. Und dieses Unternehmen, das ich da gefunden habe, es war ein kleines Startup in Österreich, die haben eine Plattform gebaut für digitale mentale Gesundheit.
Aha.
Sprich, ein ganz eigener Bereich mit einer vulnerablen Zielgruppe. Und in der Recherche unserer Digitalstrategie mit all diesen neuen Techniken und Methoden, die wir gelernt haben, sind wir halt dann relativ rasch draufgekommen, wie verbaust du Werte im System? Wie verbaust du Vertrauen im Systemdesign so, dass jemand, der jetzt da seine innigsten Gedanken und Gefühle mit dieser Plattform besprechen soll, wirklich ein gutes Gefühl dabei hat und eine vertrauensvolle Umgebung vorfindet. Und in der Recherche der Unterlagen bin ich natürlich dann relativ rasch auf das Thema der digitalen Ethik gestoßen und in weiterer Folge auf einen ISO-Standard, der von allen drei großen Normierungsinstituten weltweit abgesegnet wurde, ISO, IEEE, IEC. Und dieser ISO-Standard nennt sich Value-Based Engineering, Lifecycle Management für ethische IT-Innovation. Und ich habe das durchgelesen und habe mir gedacht, bist du deppert, das ist eigentlich genau die Methodologie, die wir brauchen, um alle Fehler in der Vergangenheit, warum digitale Transformation in 2 von 3 Fällen scheitert, adressieren können. Und das hat man da, ich war so überzeugt davon, dass ich da mit meinen Unternehmen und den Projekten am besten helfen kann, dass ich gesagt habe, okay, damit mache ich mich selbstständig, ich gründe Österreichs erste Agentur für KI-Ethik. Und dann haben mir alle meine Geschäftspartner mitleidig auf die Schulter geklopft und haben gesagt, du Sabine, das ist ja eine ganz, ganz, ganz großartige Idee, nur damit wird man kein Geld verdienen. Wenn du mal ein paar Hundeleckerlis für den Whisky brauchst, ja, dann sagst du mir, dann hilf ich dir. Es war im Oktober 2022 und im November 2022 kam ChatGPT ums Eck. Und das Erste, was ich gemacht habe, diese Arbeit, diese vollumfängliche, die man über 2 Monate mit dem internationalen Team, das ich führen durfte, von 6 Leuten, 2 Monate 24/7 entwickelt haben, das konnte ich gerade gut prompten, weil ich ja gerade ganz tief drin war in der Materie. Und ich konnte auch das Resultat gut beurteilen, weil ich das halt gerade gelernt habe. Und gab genau die Anforderungen, mache eine Digitalstrategie für ein Multi-Sided-Plattform-Business im Bereich mentale Gesundheit, habe ich ChatGPT als erstes einmal da reingeklopft. Und dann war ich baff, weil ca. 85 bis 90% unserer Arbeit, die wir als 6 Spezialisten da mit ganz viel Herzblut und ganz viel Arbeitsaufwand reingesteckt haben, innerhalb von kürzester Zeit ein Bildschirm erschienen ist. Das war für mich fast ein orgastisches Gefühl, was da passiert ist. Ja, ratsch, 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 und da kommen wirklich vernünftige Dinge raus, was zufällig gegeben war, weil ich halt gerade zufällig einen guten Prompt schreiben konnte. Und dann habe ich mir gedacht, so, prima, jetzt ist eigentlich alles, was du gemacht hast in den letzten 30 Jahren, wegdisruptiert. Die braucht kein Mensch mehr. Wer braucht denn jetzt nur einen Consultant, wenn die Maschine das so gut kann? Und es hat mich aber total fasziniert. Und kurze Zeit später haben dann meine Schulterklopfer vom Oktober bei mir angerufen und gesagt, Sabine, du wolltest doch irgendwas mit KI-Ethik machen, kannst du nicht einmal vorbeikommen bei uns, bitte. Und seither mache ich ausschließlich generative KI, zertifizierte Trainings, Use-Case-Entwicklung, KI-Projektentwicklung und ich mache KI-Strategieberatung und zwar bottom-up und nicht top-down, weil nur so kommt sie am Boden.
Okay. Hochinteressante Geschichte. Jetzt gerade vorweg nochmal, wo ist oder wie würdest du deine Zielgruppe beschreiben? Wer ruft denn die an oder wo marschierst du rein?
Das fragen mich meine Marketing-Experten fast jeden Tag.
Schwierige Frage oft, ja.
Und ich habe jetzt, worauf ich sehr, sehr stolz bin, dass ich das Land Tirol meinen Referenzkunden nennen darf. Das heißt, wir haben als globales Pionierprojekt den Data Hub Tirol in der Strategieberatung machen dürfen und dort gemeinsam das Geschäftsmodell mit Fritz Fahringer von der Standortagentur entwickeln dürfen. Das ist das globale Pionierprojekt. Wir sind die ersten Vorreiter, die Value-Based Engineering tatsächlich als Daten- und AI-Ethics by Design bereits im Strategieprozess umgesetzt haben. Das heißt, ich habe einen öffentlichen Auftraggeber gehabt. Dann habe ich einen Referenzkunden, der heißt Verbund. Ich glaube, den kennt auch der eine oder andere. Da darf ich jetzt
Energieversorger.
seit üb da darf Energieversorger, da darf ich jetzt und Partner von der DiWAG im Übrigen. Da darf ich jetzt seit über einem Jahr das AI-Awareness-Programm leiten und baue mit denen gerade das Center of AI Excellence auf. Und wir machen gerade zertifizierte KI-Trainings. Also wir machen dort die Ausbildung zertifizierter KI-Manager in-house. Und zwar ganz konkret als Win-Win-Situation. Die Leute lernen nicht nur KI-Kompetenz, sondern entwickeln währenddessen auch ganz konkret Use-Case-Ideen bis hin zum entscheidungsfähigen, umsetzbaren, implementierbaren KI-Projekt. Also von der Idee bis zum Projekt bietet man den zertifizierten KI-Manager an und danach geht es zum zertifizierten Value-Based Engineering Ambassador, das ich in Pionierarbeit gemeinsam mit Austrian Standards zu einer internationalen Personenkompetenz entwickelt habe. Kurz gesagt, der EU-AI-Act sagt da, was du tun musst. Value-Based Engineering sagt da, wie du das tun kannst.
Okay.
Und wir sehen uns nicht als Trainer, sondern ich bin Business Developerin seit 30 Jahren. Also die Leute, die zu mir ins Training kommen, die gehen aus mit ganz konkreten entwickelten Projekten und einer Methodenkompetenz, die sie sofort selber im Haus umsetzen können.
Okay. Weil du jetzt gerade den AI-Act erwähnt hast, wir haben gerade jetzt vor kurzem mit einem IT-Fachanwalt drüber gesprochen und da sagt man, ja, man sollte halt da wissen, was man denn für ein Ziel erreichen will mit seinem KI-Projekt. Mit der Konklusion, ja, zuerst muss man es mal ausprobieren, nicht? Also, dass man quasi ein internes Forschungsprojekt und wenn man selbst eine EPU ist, ein Ein-Personen-Unternehmen, braucht man das. Das ist nicht die Frage und die ist gar nicht so unwesentlich. Ganz viele kommen ja auch zu uns als IT-Partner und sagen, ja, jetzt brauchen wir die KI, gell, gib uns das, mach uns das. Und dann, wenn man fragt, was möchtest du damit erreichen, dann ist meistens großes Fragezeichen im Raum. Jetzt wissen wir ja, man kann wahnsinnig viel Zeit, Geld und Energie versenken, indem man irgendwas macht, ohne ein Ziel zu haben. Wie würdest du da herangehen, wenn du jetzt hörst, siehst, du hast da jemanden von dir, der will was mit KI machen, was aber selber noch nicht so genau was. Wie kommt man denn am besten zur Zielsetzung?
Es ist wunderbar, dass du das ansprichst. Ich glaube, das kennen wir alle, die mit Kunden in Innovationsprojekten gearbeitet haben. Das ist genau der Fehler, den wir machen. Ja? Es kommt eine neue Technologie und wir sagen, fahrlässig, das wollen wir haben, dann machen wir jetzt irgendwas. Ja? Und dann quetscht man das irgendwie in unsere bestehende Legacy-IT und in unsere bestehenden Prozesse ein. Ja? Und das denkt man uns irgendwo aus, hinter verschlossenen Türen. Und dann kommen zwei absolute Unworte ins Spiel. Das eine ist, wir müssen unsere Mitarbeiter abholen. Und das zweite ist, wir brauchen für Innovation Fehlerkultur. Ganz, ganz schreckliche Worte. Ich erkläre das meistens den Leuten so zu sagen, du erstens einmal, du hast super kompetente Mitarbeiter. Das hat einen Grund, warum die da sind, wo sie sind. Und kein Mensch will irgendwo abgeholt werden, zumal du selber noch nicht weißt, wohin willst. Kein Mensch will abgeholt werden, sondern wir wollen nicht Mitarbeiter abholen, sondern wir müssen, wenn wir Innovation auf den Boden bringen wollen, eine Sogwirkung erzeugen. Da muss einer sagen, boah, das ist lässig, das will ich auch. Und das zweite Thema ist Fehlerkultur. Ja? Wir in Europa werden, seit wir in Kindergarten gehen, werden wir bestraft für Fehler und kriegen kein Pickerl in unserem Poesiealbum, wenn wir einen Fehler machen. Und jetzt wollen wir das Ganze kultivieren, Arno. Ja? Was für ein Blödsinn. Wir brauchen keine Fehlerkultur, sondern wir brauchen Experimentierfreude. Und gerade zum Thema Scoping, was willst du damit machen? Ja, nicht die Technologie steht im Mittelpunkt, sondern ich habe irgendein Thema, ich habe irgendein Problem oder irgendein Issue oder irgendein Engpass, den ich gerne optimieren möchte. Oder aber ich möchte ein neues Produkt entwickeln. Ja, also KI-Projekte. Alle Innovationsprojekte schaust du dir von zwei Seiten an. Die eine Seite ist, wollen wir Effizienz steigern oder wollen wir Mehrwert kreieren? Effizienz steigern, ich mache irgendeinen Ablauf sexier im Haus und Mehrwert generieren heißt, ich nehme die neue Technologie und biete damit meinen Kunden, meiner Stakeholdergruppe einen neuen wertvollen Dienst an, für den sie bereit sind, bedruckte Scheine einzuwerfen.
Das sind jetzt zwar extrem spannende Ansätze. Ich behaupte mal, dass es effizienter werden, der einfache Thema ist, nicht? Weil Dinge besser machen, das ist so irgendwie, das ist schon unser DNA, oder? Eine neue Lösung, einen neuen Mehrwert dem Kunden zu bieten, ist dann schon ganz eine spannende Geschichte. Vor allem, wenn man es immer aus seinem eigenen Blickwinkel sieht. Weil für die meisten, behaupte ich jetzt einmal, ist es eben noch nicht so, dass es um das Ergebnis geht, sondern um den Weg, um die Technologie, um das eigene Handwerk, um die eigene Leidenschaft.
Ja, genau.
Und das deckt sich nicht zwingend mit den Ansprüchen des Kunden. Ich meine, ich kann es aus IT-Sicht sagen, gell? Wir haben immer wieder das Thema, dass wir gerne Autohändler werden, da kann man Leidenschaft verkaufen und angeben und sonst was. Das kann man ergibt mit deiner Idee an und kauft dir deswegen, sondern der will irgendeinen Zweck haben. Also müssen wir uns prinzipiell immer überlegen oder mit dem Kunden herausfinden, was willst du erreichen. Wie kann man denn, wir bleiben bei dem Szenario, Kunde kommt, ja, mach was mit KI, brauchen wir jetzt, zu der Situation, dass man dann wirklich draufkommt, welchen Mehrwert kann man den Kunden bieten? Welchen Mehrwert kann man, was Neues kann man schaffen? Aus seiner eigenen Suppe heraus.
Ja, also wir haben dafür eine eigene Roadmap entwickelt. Wir nennen das ADA, damit sich die Leute das gut merken können. Und das ADA steht für AI Awareness, Data Literacy und AI Value Creation. Das heißt, wir fangen einmal an, indem wir einfach einmal den Leuten in kleinen Häppchen Masterclasses, Informationsveranstaltungen, wir gehen ins Haus. Und wir machen mit den Leuten ein bisschen, wir zeigen ihnen ein bisschen, welche smarten Workflows, dass es denn so allgemein mit der generativen KI gibt. Ja, Sachen, die für jeden irgendwie spannend sind, der vorm Schirm sitzt. Der nächste Schritt ist dann, wenn dieses Bewusstsein geschaffen ist, was ist das eigentlich und wie unterscheidet sich generativer KI von herkömmlicher KI? Das ist der größte Erklärungsbedarf, den wir haben. Wenn wir das einmal erledigt haben, dann gehen wir in sogenannte Tagesworkshops mit dem Kunden, den nennen wir Ideation-Prozess. Da lassen wir die Leute einfach ganz wild überlegen, womit verbringst du eigentlich deinen Tag? Ja? Wir wissen aus Studien, branchenübergreifend, dass 20% der Arbeitszeit mit Suchen verbracht wird. Also der Aufbau von Wissensmanagement über der GPT ist ein klassischer Use Case, der für jeden spannend ist. Und in diesem Ideation-Workshop versuchen wir einfach einmal rauszufinden, Leute, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Und dann können wir euch die eine oder andere coole Idee geben, wie das dann mit generativer KI einfacher, schneller, besser, cooler, was auch immer gehen würde. Und dann am Ende dieses Ideation-Workshop-Tages geht der Kunde raus oder gehen die Leute raus mit zwei, drei konkreten Ideen. Der nächste Schritt ist dann zu sagen, wir machen wir jetzt aus dieser Idee ein umfänglich ganzheitlich betrachtetes und durchdachtes KI-Projekt. Ja, das macht man mit Deloitte in einem Zertifizierungsprogramm KI-Manager. Da gehen wir dann wirklich rein und dann zur Hälfte Theorie vermitteln und zur anderen Hälfte lassen wir die Leute an ihren KI-Projekten arbeiten und helfen ihnen dabei. Dann hast du ein entscheidungsfähiges KI-Projekt. Und der dritte Schritt ist dann, wie setze ich dieses KI-Projekt jetzt so um, dass es mir nicht mangels antizipativem Risikomanagement versehentlich um die Ohren fliegt und meinen Unternehmenskern und meine Reputation womöglich gefährdet. Und das machen wir dann mit der Methodik des Value-Based Engineerings. Ganz, ganz wichtig ist, wie du richtig sagst, herauszufinden, lieber Kunde, was willst du eigentlich erreichen? Ja? Und im Normalfall ist es so, das ist bei jeder Innovation so, der Kunde weiß eigentlich nicht, was er damit tun will. Da braucht er eine gute, möglichst objektive, inspirierende Ideen. Weil keiner hat gesagt, ich hätte bitte gerne 1000 meiner Lieblingssongs in meiner Hosentasche, bevor nicht einer auf der Bühne gestanden ist und das gesagt hat in einem Satz. Da war dann auf einmal die ganze Welt hat sich gedacht, 1000 meiner Lieblingssongs in meiner Hosentasche, pfor, das will ich haben. Das habe ich immer schon gebraucht, ich wusste es nur nicht. Und keiner hat gefragt, was hat denn der iPod mit wie viel RAM arbeitet der und ist das ein proprietäres? Das ist im Kunden alles wurscht, ja. Die ganze Technologie, wie wir das machen, ist im Kunden vollkommen wurscht. Der hat ein Thema und da ist entweder generative KI der richtige Ansatz oder ganz was anderes. Fakt ist jedoch, dass generative KI sich von allem, was ich in den letzten 30 Jahren gesehen habe, massiv abhebt. Das ist eine Technologie, wo wir nicht entscheiden können, tun wir es oder tun wir es nicht, sondern die wird intrinsisch im Herzstück einer jeden Software, von jedem Device, von jedem IoT-Sensor, von jedem Notebook, in jedem Handy, womöglich in jedem Headset, das du gerade aufhast, intrinsisch verbaut sein. Und wir werden in natürlicher Sprache mit den Dingen in Kontakt treten, mit unseren Personal AIs. Und die werden uns so gute Dienste leisten und uns so gut unterstützen, dass wir relativ rasch ein enges Vertrauensverhältnis mit den Dingen aufbauen. Und darin liegt aus meiner Sicht auch die größte Gefahr, nennt sich Effective AI. Es ist die Fähigkeit von diesen Maschinen, uns ganz personalisiert abzuholen und uns sehr gut unser Empathiezentrum im Gehirn anzusprechen. Ja? Etwas oder jemand, der mir gute Dienste leistet und mir vertrauensvoll begegnet und meine Bedarfe und Anforderungen und Tasks, die ich so zum Tun habe, kennt, dem vertraue ich recht schnell. Und wenn ich etwas vertraue, dann senke ich mein Maß an kritischer Denkfähigkeit. Und darin liegt die Krux immer. Das kennt jeder von uns, ja. Wir sind alle schon einmal im Navi hinterhergefahren, haben uns die ganze Zeit gedacht, hoppla, das kann nicht stimmen. Und irgendwann sind wir dann tatsächlich auf dem Feldweg gestanden, weil wir aufgehört haben, das Navi zu hinterfragen, weil meistens führt es uns dorthin, wo wir hinwollen.
Ja.
Und das ist genau der Punkt, auf den wir in Zukunft gut achten werden. Und diese Themen werden da sein, dieses in natürlicher Sprache mit meiner eigenen KI zu kommunizieren, wird da sein, noch bevor wir wirklich die Leute fit gemacht haben, dass diese generative KI eigentlich, wenn du es runterbrichst, eine neue Form von Kommunikation ist. Ich muss lernen, mit der Maschine zu kommunizieren. Ich muss der nicht nur genau sagen können, was ist mein Ziel, sondern ich muss auch genau wissen, was sind denn meine Parameter für die diversen Subziele, die die KI haben soll, um dieses Ziel zu erreichen. Ein einfaches Beispiel, wo ich die Leute das immer gut erklären kann, ist, du steigst in der Taxi ein und sagst, bring mich so schnell wie möglich zum Flughafen. Dann weißt du, dass der Taxifahrer das so umsetzt, ohne die Straßenverkehrsregeln zu missachten oder Leute niederzufahren unterwegs. Wenn ich einem autonomen System sage, bring mich so schnell wie möglich zum Flughafen, dann bin ich so schnell wie möglich beim Flughafen. Ja, habe mich vermutlich von oben bis unten, bin ich grün im Gesicht, ja, und habe womöglich unterwegs 12 Leute überfahren. Also diese Subziele, das ist das, worauf wir achten müssen. Heißt nichts anderes, unser Prompt, die Art und Weise, dem System mitzuteilen, was wir von ihm wollen, ja, muss sehr genau formuliert werden. Und das sind wir in der Kommunikation mit Menschen nicht gewohnt. Und darin liegt ja diese, die Kunst dieses Prompt Designs, herauszufinden, wie muss ich denn mein Prompt schreiben, damit kontextspezifisch das richtige Ergebnis rauskommt. Brauche ich jetzt Kreativität und sage, gib mir Ideen, dann bin ich heilfroh, dass dieses System halluziniert. Wenn ich allerdings jetzt gerade wissenschaftliche Recherche für mein Buch mache, dann brauche ich eine klare, faktenbasierte Interpretation von den entsprechenden Unterlagen. Ganz ein anderer Anwendungsfall. Und dementsprechend muss mein Prompt an das System sich auch daran anpassen, was brauche ich denn jetzt für ein Resultat?
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich. Mit Markus Reitzhammer.